Es folgt ein Mitschnitt aus der Mediathek des Online-Stadtmagazins Monsters of Göttingen. Weitere Informationen im Internet unter monsters.blogsport.de.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde und Genossinnen und Genossen. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung im Rahmen des Bündnis Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, 27. Januar. Wir freuen uns, heute Abend Martin Klingner zu begrüßen. Martin ist Rechtsanwalt aus Hamburg. Einige von euch kennen ihn vielleicht aus Beiträgen in Mittenwald. Es war mein Interview mit ihm in der Jungle World. Vielleicht kennen ihn auch einige als Rechtsanwalt des Hamburger Studiengebührenboykotts von 2007, der ja bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Und Martin ist heute Abend unter anderem hier, weil er seit einigen Jahren Opfer eines SS-Massakers im griechischen Distomo 1944 vertritt, die trotz rechtskräftiger Urteile, zum Beispiel vom obersten Gerichtshof Griechenlands und dem höchsten italienischen Zivilgericht, von der Bundesrepublik Deutschland keine Entschädigungszahlungen bekommen. Im Gegenteil, Deutschland hat vor dem Internationalen Gerichtshof Klage gegen das italienische Urteil erhoben. Und das ist ein Verfahren, das unter anderem deshalb so außergewöhnlich zynisch ist, weil die Opfer selbst bei diesem Verfahren nicht einmal zu Wort kommen, sondern nur Italien und Deutschland als nationalstaatliche Akteure dort auftreten können. Martin wird also heute über den juristischen und über den politischen Stand des Verfahrens berichten. Dazu sagt er ein paar einleitende Worte, dann sehen wir einen Film und im Anschluss gibt es Möglichkeit zu Fragen und Diskussionen. Und damit
habe ich das Wort.
Hast du das Wort?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich wollte noch ergänzen zu der netten Vorstellung, dass ich als Anwalt in dieser Sache Distomo tätig bin, aber darüber hinaus auch im Arbeitskreis Distomo mitarbeite, der sich das politische Ziel gesetzt hat, die Forderungen von NS-Opfern, insbesondere griechische NS-Opfer, zu unterstützen, deren Forderungen nach Anerkennung und eben nach Entschädigung und teilweise auch nach Strafverfolgung. Und wir haben uns im Jahr 2001 gegründet, als die Diskussion auch um NS-Zwangsarbeit so ihren Höhepunkt erreicht hatte und das Thema der anderen vergessenen Opfer so langsam auch ins Bewusstsein der bundesdeutschen Öffentlichkeit kam, unter anderem eben durch den Fall Distomo. Da ist das Plakat von unserer ersten großen Veranstaltung in Hamburg mit dem leider verstorbenen Anwalt der Distomo-Opfer, Janis Stamoulis. Und wir sind seither an diesem Thema dran geblieben, fahren regelmäßig nach Griechenland, waren häufig bei den Gedenktagen in Distomo und zum Teil auch in Kalabrita und haben dort den Kontakt gesucht mit den Menschen, mit den Überlebenden, mit den Angehörigen, mit ihren Organisationen, politischen Vertretungen. Und haben versucht, Solidarität zum Ausdruck zu bringen und im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht, politische Unterstützung in der Bundespolitik zu organisieren durch Veranstaltungen, durch Veröffentlichungen und Ähnliches. Ich selber habe dann Agiris Fonturis kennengelernt, den vielleicht viele von Ihnen, von euch kennen aus dem Film Ein Lied für Agiris. Agiris, der als Kind das Massaker von Distomo überlebt hat und sich Zeit seines Lebens sehr stark engagiert hat dafür, dass dieses Thema nicht in Vergessenheit gerät, dass es auch über Griechenland hinaus ein Thema ist oder ein Thema wieder wird und dass auch das Thema Entschädigung eines ist, das ihm sehr lange schon sehr am Herzen liegt und für das er auch bereit war, sehr viel Einsatz zu zeigen und wo er sich sehr stark engagiert hat. Dadurch habe ich also ihn und seine Geschwister hier in der Bundesrepublik, habe ich also dieses Mandat übernommen, das vorher andere Anwälte hatten. Und dieses Verfahren, das ist zurzeit anhängig vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg Juristerei ist eine etwas komplizierte Sache. Ich werde da hinterher auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil es unterschiedliche Verfahrensstränge gibt, die parallel laufen. Und das versuche ich möglichst so zu vermitteln, dass es auch für Nicht-Juristen irgendwie nachvollziehbar ist, was da eigentlich passiert. Ich habe mitgebracht einen kleinen Film, der dieses Jahr in Distomo entstanden ist. Wir waren wieder bei der Gedenkfeier und zwei Schülerinnen, die mit uns mit waren, 15 und 16 Jahre alt, die haben im Wesentlichen diesen Film gedreht. Das soll ein Projekt werden, das in einer Schule in Hamburg dann gezeigt werden soll. Der Film ist noch nicht ganz fertig. Ich wollte ihn aber trotzdem so im Rohzustand schon mal mitbringen, damit Sie vielleicht oder ihr so einen kleinen Eindruck kriegen. Das sind halt Bilder aus Distomo und es sind Interviews und die geben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, was so der Stand der Diskussion ist. Was in dem Film vielleicht noch nicht so ganz erfasst ist, ist so der historische Hintergrund. Deswegen vielleicht ein paar Sätze dazu, was eigentlich in Griechenland passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Griechenland wurde von der deutschen Wehrmacht 1941 überfallen. Die griechische Regierung floh ins Exil und es wurde eine deutschfreundliche Regierung eingesetzt. Griechenland wurde aufgeteilt in Besatzungszonen, deutsche, italienische und bulgarische. Und nach der Kapitulation Italiens haben dann die Deutschen das italienische Besatzungsgebiet mit übernommen. Der Krieg gegen die griechische Armee, der war sehr schnell vorbei und es setzte dann aber schon sehr bald ein Partisanenkampf ein. Es bildete sich eine linke Partisanenbewegung, die den Deutschen zu schaffen machte und die immer wieder Überfälle auf deutsche Einheiten übernahm, die allerdings nie schafften, irgendwie das ganze Land unter Kontrolle zu bringen, aber sie machten der deutschen Besatzungspolitik Probleme. Und je länger also die Besatzungssituation andauerte, desto mehr spitzte sich die Situation auch zu. Die Deutschen fanden wenig militärische Mittel, insbesondere in den Gebirgsregionen Griechenlands, gegen die Partisanen anzukämpfen, die auch einen immer größer werdenden Rückhalt in der Bevölkerung hatten. Durch die teils brutale Politik der deutschen Besatzer, die unter anderem dazu führte, dass durch Aneignung des griechischen Staatshaushalts, mit dem dann der Nordafrika-Feldzug finanziert wurde, das Land in eine Hungersnot getrieben wurde, hatten die Deutschen auch immer weniger Sympathien, die sie am Anfang durchaus in einigen Teilen der Bevölkerung noch hatten. Und die Unterstützung des Widerstandes wurde stärker. Und je stärker die Unterstützung war, desto größer, desto schlimmer wurde die Repressionspolitik der deutschen Besatzer. Und daraus resultierten dann auch Befehle wie die Kampfanweisung für die Bandenbekämpfung und der ergänzende Bandenbekämpfungsbefehl, in dem es dann hieß, dass die Truppe berechtigt und verpflichtet sei, in diesem Kampf auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt. Dass Rücksichten gleich welcher Art ein Verbrechen gegen das deutsche Volk seien und kein in der Bandenbekämpfung eingesetzter Deutscher wegen seines Verhaltens disziplinarisch oder kriegsgerichtlich zur Verantwortung gezogen werden dürfe. Wehrmacht und Waffen-SS setzen diese Befehle gehorsam um. Mindestens 30.000 griechische Zivilistinnen und Zivilisten wurden bei sogenannten Vergeltungs- oder Sühneaktionen ermordet. Distomo war also kein Einzelfall, sondern steht in einer Reihe einer brutalen, immer mehr auch von der NS-Rassenideologie gespeisten Repressionspolitik. Ein Zitat dazu von dem General Le Suire nach dem Massaker von Kalabrita, welches das größte in Griechenland war und das folgenschwerste. Milde und Mitleid einem Volk gegenüber, das den Großmut des Deutschen Reichs laufend missbraucht und das kommunistische Ideengut in sich aufgenommen hat, sind falsch. Unsere Soldaten müssen gegenüber der griechischen Bevölkerung noch mehr Zurückhaltung zeigen. Es gibt keine Freundschaft mit diesem Sauvolk. In dieser Konstellation ereignete sich 1944 am 10. Juni das Massaker von Distomo. Das war eine klassische Partisanenbekämpfungsaktion, die letztlich darin mündete, dass das ganze Dorf, soweit man der Bevölkerung habhaft werden konnte, massakriert wurde. Tatsächlich gab es aus Distomo heraus an diesem Tag keine Partisanenangriffe, sondern in der Nähe von Distomo wurde eine deutsche SS-Einheit angegriffen, erlitt Verluste. Und aus Rache für diesen Überfall hat man dann beschlossen und kam der Befehl des Oberbefehlshabers Lautenbach, das Dorf Distomo wird dem Erdboden gleichgemacht. Und was dann folgte, war eine, man muss das wohl so nennen, eine Blutorgie, in der die deutschen Soldaten alles massakrierten, was ihnen in den Weg kam. Frauen, Kinder, alte Menschen wurden auf teils bestialische Weise niedergemetzelt. Anders kann man das eigentlich gar nicht beschreiben. Und die Häuser wurden zerstört, das Vieh wurde erschossen oder abtransportiert, das ganze Dorf wurde geplündert. Alle Menschen, die man vor Ort angetroffen hatte, waren tot, bis auf wenige Ausnahmen. Argyris von Tours hat überlebt, weil ein deutscher Soldat in dieser Konstellation ihm einen Wink gab, sich zu verstecken. Auch das hat es gegeben in dieser Konstellation, in dieser Situation der militärischen Grausamkeit und Barbarei gab es einzelne Lichtblicke von Menschlichkeit. Und so hat er es geschafft zu überleben als dreijähriges Kind. Und und dieses Massaker in Distomo, das ist bis heute präsent im Gedächtnis Griechenlands. Es ist von seit 1944 ist über dieses Massaker berichtet worden, schon im November 1944 in der US-amerikanischen Zeitschrift Life wurde darüber berichtet. Es war Gegenstand eines der Nürnberg-Nachfolgeprozesse. Dort ist Distomo schon mitverhandelt worden. Nur in der Bundesrepublik wurden die Gräueltaten der deutschen Besatzer in Griechenland jahrelang, jahrzehntelang eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen. Und das hat sich eigentlich erst in den 90er Jahren etwas geändert. Und die entscheidende Veränderung trat erst dann ein, nachdem die Menschen aus Distomo sich entschlossen hatten, ja, nun ist so viel Zeit vergangen und Deutschland ist wieder vereinigt und das müsste doch jetzt eigentlich die Situation sein, in der Deutschland zu den Taten, zu den Verbrechen seiner Vergangenheit steht, sich den Opfern zuwendet und ihnen zumindest in irgendeiner Form eine Kompensation, eine Entschädigung anbietet. Dazu ist es aber bis heute nicht gekommen. Ich würde an dieser Stelle unterbrechen, den Film zeigen. Wie gesagt, der Film ist noch nicht endgültig fertig. Am Anfang ist ein kurzer Teil, der auch nicht vertont ist, nicht daran stören. Alle Fragen, die sich daraus ergeben, denke ich, klären wir im Nachhinein. Und vielleicht noch zu den Personen, weil nicht alle vorgestellt werden, außer mir, mich haben Sie jetzt schon gesehen, werden Sie auch im Film wiedersehen. Meine Kollegin Gabriele Heinecke, auch Rechtsanwältin, tritt dort auf. Argyris von Tours, den ich schon vorgestellt hatte, tritt dort auf. Eine Schülerin und ein Schüler einer deutsch-griechischen Schule aus Athen, die regelmäßig nach Distomo kommen, zu den Gedenkfeiern. Und ja, wenn ich noch jemanden vergessen haben sollte, dann erzähle ich das hinterher. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal den Film zusammen ab. Weiß nicht, inwieweit jetzt diese Thematik der juristischen Auseinandersetzung. Da sind sicherlich so ein paar Punkte, die vielleicht für die, die das jetzt nicht seit Jahren und seit 14 Jahren geht, hält diese juristische Auseinandersetzung an, so alles verfolgt haben. Wollte ich vielleicht nochmal zwei, drei Punkte erklären, damit das so ein bisschen plausibler wird. Also es war zunächst so Anfang der 90er, dass sich in Griechenland verschiedene Opfervereinigungen gegründet haben. Und in Distomo gab es die Besonderheit, dass der Präfekt der Provinz Böotien, in der Distomo liegt, zu der unter anderem auch Levadia gehört, die Hauptstadt, und die nächstgrößere bekannte Stadt ist Delphi, mit den entsprechenden antiken Dingen, die sich da befinden. Also wenn ihr es so geografisch einordnen wollt, so nordwestlich von Athen, so 2 Stunden liegt das Ganze. Und es gab diese etwas glückliche Fügung, dass der damalige Präfekt Böotien Janis Stamoulis war, der gleichzeitig eben auch Anwalt gewesen ist und der diese Sache juristisch in die Hand genommen hat. Man hat erst geguckt, kann man irgendwie eine Verhandlungslösung mit der Bundesregierung erzielen, und es zeigte sich aber sehr schnell, dass da überhaupt keine Gesprächsbereitschaft war, dass von deutscher Seite dieses Thema nicht angefasst werden sollte. Jedenfalls nicht im Hinblick auf irgendwelche finanziellen Kompensationen. Zog man dann vor griechische Gerichte und bekam tatsächlich Recht, was nicht unbedingt erwartet worden war. Das erste Urteil 1997 vom Landgericht Levadia sprach den Opfern ca. 28 Millionen Euro Schadenersatz insgesamt zu, für etwa 300 Klägerinnen und Kläger. Und die Bundesregierung hat das damals nicht so richtig ernst genommen. Sie haben sich gar nicht legitimiert im Verfahren, sind da gar nicht aufgetreten und haben dann gleich eine sogenannte Sprungrevision eingelegt, also die nächste Instanz ausgelassen, sind gleich vor den obersten griechischen Gerichtshof gezogen, wohl in der sicheren Erwartung, dass sie dort gewinnen. Und zwar mit dem Argument Staatenimmunität. Das heißt, man hat gar nicht bestritten, was da passiert ist. Man hat sich auch gar nicht so sehr mit der Frage der Ansprüche der Opfer auseinandergesetzt, sondern man hat einfach gesagt, wir, Bundesrepublik Deutschland, dürfen im Ausland gar nicht verklagt werden. Das dürft ihr nicht machen und das ist nicht zulässig. Das verstößt gegen das völkerrechtliche Prinzip der Staatenimmunität. Und mit der Frage hatte sich auch schon das Landgericht Levadia ausführlich auseinandergesetzt und hat auch Aroe Park hat sich auch damit ausführlich auseinandergesetzt und hat gesagt, ja, dieses Prinzip, das existiert, das besteht auch heute noch, allerdings eingeschränkt. Es besteht jedenfalls dann nicht, wenn es sich um Fälle von schweren Menschenrechtsverbrechen, von Kriegsverbrechen und hier insbesondere Verbrechen gegen die Menschheit handelt. Dann kann ein Staat, der solche Verbrechen begangen hat, sich nicht im Nachhinein darauf berufen, dass er nicht verklagt werden darf. Und das gelte eben auch in diesem Fall für die Bundesrepublik als quasi Rechtsnachfolgerin des Dritten Reichs. Und damit wollte sich allerdings die deutsche Seite nicht zufrieden geben. Sie haben dann halt gesagt, nee, mit dem Argument kommt ihr nicht durch, wir erkennen dieses Urteil nicht an. Das heißt, und es wurde eben auch nicht gezahlt. Es hätte eigentlich dann gezahlt werden müssen und wurde aber nicht, sondern es wurde offensiv politisch interveniert von deutscher Seite in Griechenland und man hat versucht, auf die griechische Regierung einzuwirken, damit die etwas unternimmt. Und die fand dann auch einen Hebel, der darin bestand, dass der griechische Justizminister gesagt hat, ihr dürft nicht in deutsches Eigentum in Griechenland vollstrecken. Denn das wäre der nächste Schritt gewesen und dieser Schritt wurde auch schon eingeleitet. Man hat also versucht, die Liegenschaft, in der sich das Goethe-Institut in Athen befindet, zu pfänden, unter anderem. Das war im Jahr 2000, 2001. Und durch dieses Veto des griechischen Justizministers ist es gestoppt worden. Alle Versuche, das aufheben zu lassen, sind gescheitert. Und die Folge war, dass dieses eigentlich rechtskräftige Urteil in Griechenland nicht umgesetzt werden konnte. Das war also sozusagen das Zusammenspiel von einer politischen Erwartungshaltung der Bundesrepublik, die mit entsprechendem politischem, diplomatischen Nachdruck vorgetragen wurde in Athen, und einer Regierung, die über den deutschen Interessen gebeugt hat, als die Interessen ihrer eigenen Bevölkerung wahrzunehmen. Diese Situation hat mehrere Jahre so bestanden. Versucht in Griechenland, das bis vor das Verfassungsgericht zu tragen und zu klären, dass diese Ausnahmegenehmigung gar nicht erforderlich ist, dass die wiederum rechtswidrig ist, verfassungswidrig ist. Der Fall landete vor Menschengerichtshof in Straßburg. Und aber auch da hat man gesagt, naja, okay, ihr habt jetzt zwar ein Urteil zu euren Gunsten und ihr habt damit auch eigentumsähnliche Rechte, nämlich gerichtlich festgestellte Ansprüche erlangt, aber ihr könnt die ja vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch realisieren oder irgendwo anders. Jedenfalls sehen wir diese Rechtsverletzung nicht allzu schwerwiegend an, als dass nicht die griechische Regierung das Recht haben müsste, diplomatische Rücksichten auf Deutschland zu nehmen. So, und dann war die Frage, was tun? Und da hatte sich zu der Zeit, nämlich im Jahr 2004, in Italien eine Entwicklung aufgetan, wo es nämlich um ähnliche Fallkonstellationen ging, wo italienische Opfer von NS-Verbrechen, in diesem Fall ein ehemaliger Zwangsarbeiter, geklagt hatte. Und zwar bis zum Obersten Gerichtshof Italiens. Und dieser Kassationshof in Rom ihm dann zubilligte, ja, er kann in Italien klagen, weil das Verbrechen seinen Ausgangspunkt in Italien genommen hat. Und genauso wie der Areopag es auch sagte, sagte der Kassationshof, grundsätzlich gilt das Prinzip der Staatenimmunität, insbesondere auch für hoheitliches Handeln. Aber es gilt eben dann nicht, wenn gegen elementare Menschenrechte verstoßen worden ist, durch den Staat, der diese Immunität für sich in Anspruch nehmen will. Die juristische Begründung variiert im Detail, aber das muss ich jetzt nicht näher aufdröseln. Letztlich haben sie gesagt, ihr könnt in Italien klagen. Damit war der Weg in Italien offen und ist bis heute offen, für alle italienischen NS-Opfer dort Ansprüche geltend zu machen und die Bundesrepublik vor italienischen Gerichten zu verklagen. In dieser Konstellation haben wir uns dann, also wir Anwälte aus Hamburg, Jan Stamoulis und Kollegin aus Griechenland und Joachim Lau, der Anwalt ist in Florenz und der dieses Urteil im sogenannten Ferrini-Fall erstritten hatte, haben uns also zusammengesetzt und überlegt, was wir machen. Und dabei ist herausgekommen, wir versuchen dieses Distomo-Urteil in Italien zu vollstrecken. Und das ist dann auch so umgesetzt worden. Die italienischen Gerichte haben ihrem obersten Gerichtshof folgend gesagt, naja, wenn das schon für Prozesse italienischer Opfer gilt, die jetzt erstmal Klage einreichen, dann muss es erst recht gelten, wenn nur ein Urteil, das ja schon rechtskräftig ist, aus einem anderen EU-Land hier eingereicht wird, dann muss das erst recht vollstreckbar sein. Und das wurde ging wiederum bis zum obersten Gerichtshof Italiens, zum Kassationshof. Und er hat es auch nochmal bestätigt und hat gesagt, ja, das entspricht unserer Rechtsprechung und das entspricht auch unserer Rechtsauffassung. Individuen müssen die Möglichkeit haben zu klagen und auch Urteile zu vollstrecken, die aus anderen europäischen Ländern stammen. So, und das war bis zum letzten Jahr die Konstellation. Die Bundesregierung hat versucht, mit der italienischen Regierung irgendeinen Deal zu machen, das unbedingt verhindern wollte. Sie wollte und sie will um jeden Preis verhindern, dass von NS-Verbrechen individuell Klagen gegen Deutschland führen können. Und insbesondere im Ausland. Das will sie um jeden Preis verhindern. Und da man mit den Italienern nicht so ganz handelseinig geworden ist, so wie es scheint, man hat also ein halbes Jahr zusammengehockt und drüber gebrütet, was man denn so machen kann. Und das Einzige, was ihnen eingefallen ist, ist, vor den Internationalen Gerichtshof nach Den Haag zu ziehen. Und da ist man jetzt auch. Da wurde also im Dezember Klage eingereicht. Und das Ganze basiert auf einem Deal, den Merkel und Berlusconi, beziehungsweise Steinmeier und Frattini, ausgehandelt haben. und letztes Jahr beim deutsch-italienischen Gipfel in Triest verkündet haben. Dieses Verfahren vor dem IGH hat ein paar Besonderheiten. Das ist ein reines Verfahren zwischen Staaten. Also auf der einen Seite sitzt jetzt Deutschland, auf der anderen Seite sitzt Italien. Und die Betroffenen, das kam ja auch schon zum Ausdruck, sind daran nicht beteiligt. Das heißt also, unsere Mandanten haben in diesem Verfahren nichts zu sagen, wir haben da nichts zu sagen. Und Deutschland und Italien machen das untereinander aus. Was deshalb natürlich besonders schräge ist, weil die Italiener sich eigentlich gar nicht so richtig verteidigen wollen. Die haben nämlich diesem Verfahren zugestimmt, es bedurfte einer gesonderten Zustimmung, damit das überhaupt zustande kommen konnte. Haben aber eigentlich die Absicht, da nicht zu gewinnen. Weil Italien die Befürchtung hat, dass sie sonst selber auch verklagt werden können. Denn auch die italienischen Faschisten haben natürlich jede Menge Verbrechen begangen. Und es gibt tatsächlich auch Forderungen aus ehemaligen Jugoslawien und auch aus Griechenland gegenüber Italien. Das weiß man auch. Und die italienische Regierung hat wenig Interesse daran, ihre Rechtsposition in solchen Verfahren zu verschlechtern und sich jetzt die Position der Opfer zu eigen zu machen oder ihre eigenen Gerichte. Also es ist eine ganz verdrehte Konstellation. Im Grunde haben wir auf der einen Seite Deutschland und Italien, also in Form der jeweiligen Regierung, auf der anderen Seite haben wir die italienischen Gerichte und die Opfer. Ja, also so ist es faktisch. Rechtlich ist es Deutschland gegen Italien. Das macht jetzt für uns als Anwälte auch so ein bisschen die Problematik aus. Was machen wir jetzt eigentlich? Und das ist in der Tat schwierig. Denn wir können da zwar Post hinschicken, würden die aber wieder zurückkriegen. Das kann man also nur so über Umwege versuchen und da sind wir auch am Überlegen, wie wir das hinbekommen, über internationale Organisationen, eventuell auch über Drittstaaten, das wäre noch eine Option. Aber alles ein schwieriges Unterfangen. Was in politischer Hinsicht interessant ist an diesem Verfahren ist, wie rechtfertigt eigentlich die deutsche Seite dieses Verhalten? Und das ist also nachzulesen auf der Internetseite des Auswärtigen Amts. Die haben das relativ ausführlich alles dargestellt. Und die sagen da zum Beispiel, deshalb ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Klärung der Frage vor dem Internationalen Gerichtshof nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern der Staatengemeinschaft insgesamt sei. Die materiellen Folgen von Kriegen werden regelmäßig in Friedensverträgen zwischen den Staaten ausgeglichen. Reparationen erfolgen auf zwischenstaatlicher Ebene. Nach einem Konflikt würde ohne den Grundsatz der Staatenimmunität die Rückkehr zu einer dauerhaften Friedensordnung, zu Dialog und Vertrauen praktisch ausgeschlossen. Friedensverträge und Entschädigungsregelungen werden von Staaten nur dann vereinbart werden, wenn die Staatenimmunität gilt und sie dadurch Rechtssicherheit haben. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, was da eigentlich gesagt wird. Im Grunde heißt es, dass Deutschland sich sozusagen geriert als eine Friedensmacht, die dieses Verfahren nicht nur im eigenen Interesse führt, sondern quasi im Interesse der Weltgemeinschaft, die ein Interesse daran haben muss. Und das ist es ja faktisch, die Opfer von Entschädigungsansprüchen auszuschließen. Ihnen keine Möglichkeit zu geben, das individuell geltend zu machen. Und das, sagen Sie, sei friedensfördernd. Im Grunde werfen Sie den Opfern vor, Sie würden den Frieden gefährden. Und das ist natürlich eine Verdrehung der ganzen Ausgangskonstellation. Denn das ist ja, glaube ich, auch in dem Film nochmal deutlich geworden, auch in dem, was Aguirre gesagt hat. Wenn solche Verbrechen ohne Konsequenzen bleiben, dann ist das natürlich für die Zukunft auch geradezu ein Freibrief, eine Ermutigung, weitere Verbrechen zu begehen. Und ich glaube, es ist nicht ganz von ungefähr, dass wir jetzt diese Diskussion im Fall Afghanistan haben. Jetzt ganz konkret um die Frage Kriegsverbrechen, Verfolgung von strafrechtlicher Verfolgung, aber auch um die Frage Entschädigung der Opfer. Nicht, dass das jetzt 1:1 zu setzen wäre, aber das spielt natürlich dabei eine Rolle. Man will also nicht, dass bei zukünftigen Kriegen und gegenwärtigen Kriegen die Opfer in ihren jeweiligen Heimatstaaten Forderungen gegenüber Deutschland stellen können und die möglicherweise dann auch noch gerichtlich durchsetzen. Das will man auf jeden Fall verhindern. Und deswegen zielt dieser Antrag der Bundesrepublik auch eben nicht nur darauf, die laufenden Verfahren zu stoppen, sondern auch den italienischen Gerichten in diesem Fall für die Zukunft vorzugeben, ihr dürft solche Verfahren gar nicht erst anfangen. Wenn jetzt in Zukunft irgendjemand kommt und was will, dürft ihr nicht machen. Das hat noch mehr Aspekte, auch in rechtspolitischer Hinsicht. Das ist im Grunde ein Eingriff in die staatliche Autonomie Italiens und in die Gewaltenteilung. Also so ein Kernprinzip, was vielleicht jeder bei Staatsbürgerkunde, Gemeinschaftskunde oder Politikunterricht noch so im Hinterkopf hat, Gewaltenteilung. Einerseits Regierung, andererseits Justiz. In diesem Fall zielt der deutsche Antrag darauf ab, dass die italienische Regierung im Grunde ihren Gerichten vorschreiben muss, was sie zu tun haben. Weil wie sollte so ein Antrag sonst umgesetzt werden? Und in dieser Argumentation der Friedensgefährdung steckt natürlich auch noch was drin, was im Grunde ja sehr merkwürdig ist. Wir leben ja in der Europäischen Union. Das heißt, wir leben in einem sich selbst so verstehenden Friedensbündnis von Staaten, die die sich auf gleicher Ebene begegnen. Ja? Die einen Zusammenschluss von Staaten, die alle formal gleich sind. Und deren Justiz auch formal gleich ist. So, und wenn Deutschland jetzt sagt, ihr italienischen Gerichte, ihr dürft darüber nicht entscheiden, oder ihr griechischen, dann brechen sie im Grunde ein Kernprinzip, was innerhalb der Europäischen Union besteht, nämlich das Prinzip der Gleichrangigkeit und der gegenseitigen Anerkennung. Gleichzeitig verbunden mit dem Vorwurf, wenn ihr das weiter tut, dann gefährdet ihr den Frieden. Also ihr Italiener oder ihr Griechen. Und was dann da noch hinzukommt, ist, dass ja auch gesagt wird, hier Entschädigungsregelungen würden dann gar nicht mehr getroffen werden, wenn die Gefahr besteht, dass also die Opfer individuell ihre Interessen durchsetzen. Das ist natürlich auch zynisch, weil genau das gibt es ja nicht. Also Deutschland hat weder mit Italien noch mit Griechenland ein Reparationsabkommen geschlossen. Hat es niemals getan. Die aus dem Zweiten Weltkrieg her rührenden Forderungen sind im Londoner Schuldenabkommen 1952 gestundet worden. Und zwar gegenüber allen Staaten, die da mit am Tisch saßen, und das waren zumindest fast alle europäischen. Und man hat gesagt, das soll nach einem Friedensvertrag alles geregelt werden. Ja, aber diesen Friedensvertrag, der jedenfalls diesen Namen trägt, den gibt es ja nicht. Es gibt den 2+4-Vertrag, der also Grundlage für die deutsche Wiedervereinigung war. An dem waren aber nur die Siegermächte, die ehemaligen, und die beiden deutschen Staaten beteiligt. Da war Griechenland nicht beteiligt, da war Italien nicht beteiligt. Und das Thema Reparation ist da auch vollständig ausgeklammert worden. Also das hat damals Genscher sehr schlau verhandelt. Der hat darauf geachtet, dass auf keinen Fall dieses Wort auch nur irgendwo in einer Fußnote auftaucht. Weil man natürlich genau wusste, dass mit Abschluss dieses 2+4-Vertrages faktisch die Stundung des Londoner Schuldenabkommens aufgehoben ist. Und dass man dann eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt, Anfang der 90er, eben hätte zahlen müssen und hätte sich verständigen müssen mit den ehemaligen, mit den Staaten, gegen die man ehemals Krieg geführt hat, und mit den entsprechenden Forderungen. Also es ist in mehrfacher Weise ein Zynismus in dieser Äußerung des Auswärtigen Amts. Man hat keinen Reparationsvertrag gemacht, man hat sogenannte Globalabkommen in den 60ern geschlossen. Darauf wird auch immer wieder Bezug genommen. Diese hatten aber, erstens mal waren die vom Volumen her, hatten die nichts mit Reparationen zu tun. Das waren 40 Millionen für Italien, 115 Millionen D-Mark für Griechenland. Das waren Zahlungen, die an die Opfer, sowas definiert, politischer, religiöser, sogenannter rassischer Verfolgung waren die gedacht. Und das hieß faktisch, dass im Wesentlichen den jüdischen Gemeinden oder den jüdischen Überlebenden in den jeweiligen Staaten zugekommen sind, diese Entschädigungszahlungen, sowas gemeint und gedacht. Und so ist es in der Regel auch umgesetzt worden. Es war aber nie die Intention dahinter, dass das an Opfer von Kriegsverbrechen geht, dieses Geld. Und wenn die deutsche Seite sich heute hinstellt und sagt, damit ist alles erledigt gewesen, dann ist das eben auch wiederum eine ziemlich plumpe Lüge. Man hat ausdrücklich diesen Vertrag so geschlossen, dass man nicht wollte, dass eben die Opfer von derartigen Kriegsverbrechen wie Destomo, wie Calavita oder auch wie Sant'Anna in Italien oder Mazzabotto, dass die daraus entschädigt werden. So war es nie gedacht und dementsprechend waren das auch keine abschließenden Regelungen. Das Auswärtige Amt, das vielleicht so als abschließenden Gesichtspunkt dazu, sagt dann auch noch weiter, es ginge bei der Klage nicht darum, historisches Unrecht zu relativieren und man wolle auch das Leid vieler Menschen, das von im deutschen Namen auch nach Italien zum Beispiel gebracht wurde, das wolle man durchaus anerkennen und zu dem Zweck hat man dann eine deutsch-italienische Historikerkommission gegründet. Die hat also auch in diesem Jahr ihre Arbeit aufgenommen und hat jetzt letzte Woche in München das erste Mal öffentlich gesagt, was sie denn so tun, zu tun gedenken. Da sitzen durchaus renommierte Historikerinnen und Historiker aus Italien und Griechenland drin in dieser Kommission. Aber die ist eben genau an dem Tag ins Leben gerufen worden, als man in Triest gesagt hat, wir ziehen vor den EuGH, um die Forderung der Opfer zunichte zu machen und damit die Forderung der Opfer nicht durchgesetzt werden können. Zum gleichen Zeitpunkt hat man gesagt, jetzt gründen wir mal diese Kommission und damit zeigen wir ja, dass wir was tun. Also die steht, egal wie subjektiv die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer da drin auch agieren mögen, steht die immer im Schatten des politischen Interesses, das das Auswärtige Amt damit verfolgt hat, nämlich so eine Art Feigenblatt zu schaffen. So würde ich das jedenfalls bewerten. Ja, was passiert jetzt weiter? Die deutsche Seite hat einen Schriftsatz eingereicht in Den Haag, den macht sie nicht öffentlich, da kommen wir auch nicht ran, zurzeit jedenfalls nicht. Die Italiener haben noch Zeit bis Ende des Jahres, so ist ein Tag vor Weihnachten, um darauf zu reagieren. Und dann könnte es sein, dass das nächstes Jahr verhandelt wird, vielleicht auch erst übernächstes Jahr. Da ich hier ja nicht nur als Jurist, sondern als Anwalt sitze, will ich natürlich auch immer, dass politisch was passiert. Und das ist uns halt auch ganz wichtig. Zum einen, denke ich, gibt es relativ wenig Informationen über dieses Verfahren. Die Süddeutsche Zeitung hat immer mal wieder darüber berichtet. Wer das sehr gründlich verfolgt hat, kann vielleicht einigermaßen im Bilde sein. Ansonsten nimmt die Öffentlichkeit diese Sache sehr wenig wahr und vor allen Dingen nimmt sie sie nicht so wahr in der Dimension, die sie dann tatsächlich hat. Nicht nur im Hinblick auf NS-Verbrechen, sondern auch durchaus für die Gegenwart. Und dem gegenüber muss man, denke ich, erstmal diese Basisinformationen verbreiten. Das ist also ein Punkt. Und ich denke, man muss aber auch darüber hinaus konkret intervenieren. Unsere Überlegungen gehen zum Beispiel da nächstes Jahr in Den Haag, Kundgebungen, Demonstrationen, Veranstaltungen abzuhalten, um die Möglichkeit einer internationalen Öffentlichkeit zu suchen. Die Erfahrung zeigt, dass auch die Erfahrung mit der Auseinandersetzung um eine Zwangsarbeiterentschädigung, dass nur internationale Öffentlichkeit, internationaler Druck überhaupt irgendwas bewegen können. Der IGH ist ein Gremium der UNO, das heißt, da sitzen 15 Richter aus verschiedensten Ländern der Welt und sozusagen unter dem Dach der UN. Und das bietet, wenn man das dann versteht zu nutzen, auch Möglichkeiten. Ob wir die Kraft und das politische Standing haben, das zu tun, ist eine andere Frage. Aber die Möglichkeiten bietet es schon. Und also was wir jedenfalls vorhaben, ist nächstes Jahr im Juni zum Gedenktag des Dumont nach Den Haag zu gehen und dort zu demonstrieren und verschiedene Aktionen zu machen. Und das wäre so ein Ansatz. Wir wollen auch nochmal versuchen, nächstes Jahr so ein paar etwas niedrigschwelligere Dinge in Gang zu bringen. Postkartenaktionen, Briefaktionen, solche Sachen, das würden wir sinnvoll finden. Und das wäre auch so unser Anliegen. Also wir haben eine Internetseite vom AK des Dumont. Und wenn Sie sich weiter informieren wollen, da stellen wir eigentlich in letzter Zeit alles relativ zügig drauf, was es so in Aktualitäten gibt. Und das wäre sozusagen das Anliegen von mir und von uns aus, dass Sie das vielleicht auch in Zukunft verfolgen. Und wenn es Möglichkeiten gibt, direkt tätig zu werden, das dann auch wahrzunehmen. Ja, und damit würde ich das jetzt erstmal beenden und Ihnen erstmal Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, Diskussionsbeiträge, und dann gucken wir mal.
Das war ein Mitschnitt aus der Mediathek des Online-Stadtmagazins Monsters of Göttingen. Weitere Informationen im Internet unter monsters.blogsport.de.